Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von From Line to Life. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchten wir gerne noch eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Denn in dieser Episode sprechen wir unter anderem über das sensible Thema Tod von Säuglingen und ungeborenen Kindern. Und es ist uns wichtig, das vorher einmal zu sagen, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr euch die Folge anhören wollt oder eher nicht. Und damit geht's direkt los. So viele Kinder sind in Deutschland im Jahr 2024 im Schnitt pro Tag auf die Welt gekommen. Und hinter jeder einzelnen Geburt steckt eine einzigartige Geschichte. So wie auch fast um eine Hebamme, die ein entscheidender Faktor dafür sein kann, wie erfolgreich eine Geburt verläuft. In Deutschland gibt es aktuell ca. 26.000 Hebammen. Dies könnte sich in Zukunft jedoch ändern, denn laut der Hebammenstudie 2025 denkt aktuell jede zweite Hebamme darüber nach, aufzuhören. Daher war es unser großer Wunsch, hier im Podcast über genau diesen Beruf zu sprechen. Und wir freuen uns sehr, dass heute Maike Kampen zu Gast ist. Maike ist freiberufliche Hebamme in Köln und seit über 20 Jahren im Beruf tätig und selber Mama von Zwillingen. Und zusätzlich teilt Maike auch ihr Wissen und ihre Erfahrung als Hebamme auf Instagram und gehört zu den bekanntesten Gesichtern dieses Berufs in der Öffentlichkeit. Liebe Maike, herzlich willkommen bei From Line to Life.
Hallihallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Und für alle, die den Podcast kennen, wissen, dass wir immer mit den gleichen drei schnellen Fragen reinstarten. Und daher die Frage an dich. Was ist der schönste Teil an deinem Job?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Für mich ist das ja wirklich so ein bisschen mein Leben. Das klingt immer sehr kitschig, wenn man sagt, das ist Berufung. Aber ich finde einfach alles, also ich finde das wirklich einfach mit den Leuten zu arbeiten. Das ist schön in so einer intimen Situation, egal ob im Kreißsaal oder Wochenbett, wir dürfen so nah ran und kriegen so viel Vertrauen, auch hier im Vorschuss. Und ich glaube, dass, ja, das ist mit der, also eins, ich kann jetzt gar nicht sagen, die Geburt ist schön oder so, sondern es ist wirklich so, dass für mich persönlich, dass wir so nah ran dürfen und so viel Vertrauen bekommen, glaube ich, mit so das Schönste.
Und was fordert dich am meisten heraus in deinem Joballtag?
Boah, ja, tatsächlich muss ich sagen, dass das eher so, und das ist, glaube ich, für alle neben uns Hebammen auch schwer, ist dieses Sprunghafte. Wir arbeiten halt nicht von 9 bis 5 oder so, ne? Sondern das ist auch, kenne ich auch aus der Partnerschaft, aus der eigenen, dass es wirklich eine harte Nuss ist, so zu arbeiten, wie ich das gerne möchte. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich lange und viel erreichbar bin, weil ich denke, die Frauen haben dann ja auch Not, wenn sie sich melden. Und das ist natürlich für das Drumherum, fürs Umfeld wirklich eine Herausforderung. Ne? Sei es für meine Kinder, für meine Familie, Mama muss wieder weg und so. Das ist schon, glaube ich, so das Schwierigste, finde ich persönlich.
Das glaube ich. Da kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal drauf zurück. Aber noch die dritte Frage an dich. Was ist etwas, was möglicherweise die wenigsten Menschen über den Beruf von Hebammen wissen?
Ja, ich glaube, das kommt immer wieder, wenn ich sage, dass ich auch also sehr viel Trauer- und Traumaberatung mache. Und auch Trauerbegleitung mache, das ist, glaube ich, was viele nicht auf dem Schirm haben, dass wir nicht nur Leben empfangen, sondern eben auch gehen, wenn die Mäuse sich entscheiden, doch nicht zu bleiben, dass das auch unsere Fachkompetenz ist.
Auf jeden Fall. Dann will ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe es eben schon in der Vorstellung gesagt, es kamen Ende letzten Jahres erschreckende Zahlen heraus, nämlich dass laut der Hebammenstudie fast jede zweite Hebamme darüber nachdenkt, aufzuhören. Und vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht, also aus der Sicht einer Hebamme erklären, warum das gesellschaftlich so ein großes Problem wäre und warum dein Job eigentlich so relevant ist.
Also ich finde es wirklich fatal, muss ich sagen, wenn man sich jetzt nur mal das Wochenbett anschaut oder die Schwangerschaft, wie oft ich als Hebamme was abfangen kann. Die Frauen gehen dann vielleicht nicht zum Gynäkologen extra, nicht in die Notaufnahme. Alleine die letzten 14 Tage, wie viele Anrufe und Beratungen ich bei Influencer, Magen-Darm, ich habe Kinder beraten, die 2 Jahre alt sind, weil die Familien sich einfach bei uns melden, weil sie uns vertrauen und wissen, hey, die Maike weiß das, ich frage die mal. Also wir können Kinderärzte entlasten, wir können die Gynäkologen, die Sprechstunden entlasten, wir können den Kreißsaal entlasten und wir sind so viel in den Familien, die Frauen vertrauen uns. Wir sind Ansprechpartner bei Gewalt, bei häuslicher Gewalt, bei Übergriffen. Also wir sind ja so nah, wir sitzen bei ihnen auf der Bettkante und das zu entziehen und wegzurationalisieren ist einfach grob fahrlässig. Wir können beraten zu Beikost, man kann Beratungen machen und abfangen, was Adipositas angeht bei Kindern und so. Und ich finde das so fatal, dass dieses eine Segment quasi den Familien so weggenommen wird. Das ist wirklich gefährlich auf Dauer. Und wenn ich dann gucke und lese bei Instagram irgendwie, die Kinderärzte brauchen neue Leute, die der Kinderarztpraxis vorgeschaltet werden sollen, dann denke ich, wir sind doch da. Also es gibt uns doch schon. Ihr braucht keine neuen Leute. Da merkt ihr schon, man wird, der Puls steigt. Also man ist so belastet davon, weil ich denke, wir sind so gut ausgebildet und wir sitzen bei den Frauen auf der Bettkante. Ne? Wir kennen sie untenrum. Wie intim geht es denn noch? Also wenn nicht wir, wer denn dann? Wer soll das denn auffangen? Und die Hürde für die Familien ist so groß, dann zu sagen, hier läuft es nicht. Bis die sich Hilfe holen woanders, habe ich doch schon 10-mal mit der Mama gesprochen und Tränchen getrocknet. Dieser Fächer ist so groß, was Hebammen bedienen können, wenn sie uns lassen, ist einfach echt grob fahrlässig, finde ich. Und nicht nur im Kreißsaal. Jetzt habe ich ja nur das Häusliche, ne? Das ist wirklich schlimm.
Was wären denn Schwangerschaften und Geburten ohne Hebammen? Also ist das aus deiner Sicht überhaupt möglich?
Nee, also ist ja unser Fach. Wer soll es denn machen, ne? Du kannst keine, also das ist gar nicht abwertend gemeint, du kannst keine, die ärztlichen Kollegen wissen nicht, was wir wissen. Und ich weiß noch, dass ich in der Uniklinik, wenn ich gearbeitet habe, mit einem jungen Assistenten oder Assistentin, also mit einem jungen Arzt, dann haben die uns angetippt und haben gesagt, ja, du sagst mir, was ich machen soll, ne? Sag ich, ja, klar, kein Problem. Ne? Und was natürlich gefährlich ist, was ich auch echt ein bisschen schwierig finde, ist, es gibt so viele Coaches jetzt, ne? Also wenn du mal Instagram mal guckst, dann sind das alles Schlaf-, Beikost- und Still-Coaches, wo ich denke, ja, geil, aber, und die wollen mir dann sagen, was ich zu tun habe, wo ich denke, nee, was stehe ich jetzt? Und das ist gefährlich, finde ich. Ne? Und dafür müssen die Frauen dann viel Geld bezahlen. Die bezahlen manchmal 200 Euro für eine Beratungsstunde.
Mhm.
Und wir werden ja eigentlich, wir sind ja da. Also, aber eben nicht genug. Und das ist schwierig. Und im Kreis halt eben same, same. Das ist unser Fach. Ne? Ein Arzt darf ohne Hebamme bisher, toi, 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 keine Geburt machen. Und die denken alle, ich guck mal, was der Arzt sagt. Wo ich denke, das ist aber nicht dein Fach. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, sich das überhaupt vorzustellen, dass man so einen alten Beruf einfach versucht wegzurationalisieren. Ne? Weil die wirklich nicht überlegen, was der Boomerang ist, der dann kommt.
In den Nachrichten hört man ja außerdem aktuell sehr oft das Wort Beleghebamme. Deswegen würden wir gerne einmal direkt zu Beginn noch eine Begriffserklärung machen. Es gibt ja im Wesentlichen drei verschiedene Arten von Hebammen, also freiberufliche Hebammen, Beleghebammen und Klinikhebammen. Vielleicht magst du einmal den Unterschied zwischen den drei Formen darlegen.
Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche das auch bei Freunden immer oder bei Muttis, die fragen, was ist denn das alles? Ich versuche es so einfach wie möglich. Also klar, die Klinikhebammen sind in der Regel angestellt. Es gibt aber auch ein sogenanntes Poolsystem in der Klinik. Und das ist eigentlich das Einzige, wo es für Hebammen noch ein bisschen sich lohnt und rentiert, im Pool zusammenzuarbeiten. Das heißt, die sind auch alle freiberuflich. Und man kann sich das so vorstellen, die nutzen den Kreißsaal, aber gemeinsam als Team erarbeiten sie alles in einen Topf und teilen das dann nach Stunden bzw. Punkten auf. Das ist etwas, was tatsächlich noch sehr rentabel war bis zum 1.11. Jetzt auch echt ein bisschen kritisch wird leider, weil die Frauen, so ein bisschen verändert wurde zum 1.11., wie die Hebammen bezahlt werden pro Geburt und so weiter. Also das ist auch sehr, leider sehr schwierig im Moment und wir hoffen, dass sich das nochmal verändert, weil vorher hat sich das für die Hebammen schon gelohnt. Dann gibt es eben, also wie gesagt, im Krankenhaus meistens denkt man, die sind alle angestellt, aber wie gesagt, es gibt auch so ein Poolsystem. Und dann gibt es eben die Freiberufler. Viele Hebammen sind natürlich auch im Kreißsaal zum Teil und dann, das habe ich auch lange gemacht, ne? Ich habe ein bisschen im Kreißsaal gearbeitet oder auch eine Weile Beleggeburten gemacht. Das bedeutet, ich nutze nur den Kreißsaal und komme mit meinen Frauen. Also Beleggeburt ist 1:1 Betreuung. Das kann auch im Geburtshaus sein oder eine Hausgeburt. Und ich habe aber damals eben alle Frauen quasi dann zu Hause betreut, bis es nicht mehr ging. Dann sind wir in die Klinik gefahren. Ich habe sie begleitet, niemand anders. Und wir sind auch gemeinsam quasi wieder nach Hause oder die Frauen sind im Wochenbett noch ein bisschen geblieben. Das ist eine Beleggeburt, also eine 1:1 Betreuung. Freiberuflich sind auch die Beleghebammen. Die sind auch Freiberufler und alle müssen natürlich, je nachdem, ob man Geburtshilfe anbietet oder nicht, muss man eben diese hohe Pflichtversicherung zahlen.
Und du hattest jetzt ja gerade schon den 1.11. angedeutet. Das ging ja auch viel durch die Medien, der Hebammenhilfevertrag. Magst du da noch mal ein bisschen genauer sagen, was da genau das Thema ist, was das Problem war? Ich weiß nicht, wer es nicht mitbekommen hat. Es gab zum Beispiel auch einen großen Joko und Klaas Fernsehauftritt oder Fernsehbeitrag dazu. Es ist ja wirklich ein Thema, was euch in der Branche natürlich sowieso bewegt hat, aber auch darüber hinaus wirklich irgendwie viel diskutiert wurde. Magst du das noch einmal einordnen?
Ja, ich versuche. Also wir nehmen jetzt nur ein Beispiel. Ne?
Ja,
total. Also viele Dinge, die, wie soll ich sagen, ohne dass es abwertend klingt, Politiker haben sich da hingesetzt und haben irgendwie nicht verstanden, also die dachten, sie tun uns was Gutes. Und am Ende ist dabei rausgekommen, dass nur die Hebammen im Hausgeburtssetting oder wirklich 1:1 begleiten, dass die besser bezahlt werden. Aber was daraus resultierte, ist, dass die Hebammen, die in diesem Poolsystem arbeiten, die ja auch eine tolle also einen tollen Stellenschlüssel hatten und wirklich zufrieden waren, die haben damit auch ihr Geld verdient und ihren Lebensunterhalt verdienen können, dass die leider sehr, sehr schlecht bezahlt wurden, weil sie dann nur noch für die erste Frau volles, also 100% Geld bekommen haben. Ich glaube, die zweite 80%, die dritte, vierte dann quasi gefühlt umsonst. Also das kann ja im Kreißsaal sein. Das heißt, wenn ich auch mit 3 Hebammen bin, kann es aber sein, dass ich das klingelt und die Frau XY sagt, oh, ich habe Ziepen und Zwacken. Da muss ich die ja reinlassen. Ich kann sie aber nicht abrechnen, weil ich vielleicht schon 2 Frauen im Kreißsaal habe. Das ist jetzt ganz einfach erklärt, ne? Aber das geht natürlich nicht, weil, also ich kann ja nicht umsonst arbeiten immer, aber keine Hebamme würde eine Frau nicht reinlassen, weil sie sagt, also ich habe hier gerade schon 2 Abrechnungen laufen, weil sonst sind wir einfach nicht, ne? Das heißt, wir haben ganz, ganz viel umsonst, was wir jetzt arbeiten und der Papierkram für die Kollegin ist unglaublich. Die sollen alle 5 Minuten gefühlt da sich eine Unterschrift holen. Das sind DIN A4 Seiten lang pro Patientin. Wer soll das machen? Also wir müssten eigentlich dann noch pro Geburt jemanden haben, der Schriftführer ist, damit man das überhaupt irgendwie nacharbeiten kann. Dann könnt ihr euch das so vorstellen, die Dokumentation ist ja sowieso wahnsinnig aufwendig von Geburt. Wenn du bei Geburt bist, dann schaffen die wenigsten Kolleginnen, die ganze Zeit daneben zu sitzen und zu dokumentieren, weil wir einfach wahnsinnig viel zu tun haben. Und dann sitzen die ja sowieso schon 1-2 Stunden nach der Schicht und dokumentieren. Und dann müssen sie sich noch auf diese 5-minütige Dokumentationsreise machen für die Abrechnung. Es ist kompletter Irrsinn.
Und hast du das Gefühl, die Politik hat euch da gehört? Nee, gar nicht. Okay.
Also ich weiß, dass wir eine Kollegin da hatten, die hat das natürlich versucht.
Ja.
Aber ich glaube, ich verstehe es auch nicht. Also man möchte die auch nehmen und schütteln, weil man nicht versteht, warum die uns nicht hören. Also ich meine, auf der Welt ist so viel Schlimmes los, die haben halt andere Baustellen, ne? Und alles, was noch irgendwie funktioniert, wird halt nicht so gesehen. Aber es ist ja einfach wahnsinnig traurig für unsere Frauen und Familien in unserem Land. Die haben keine Wahl, weil du einfach pleite bist. Ne? Die Abrechnungen ab Dezember waren grottig. Die sind wirklich pleite und die müssen 14.000 Euro Haftpflicht erstmal reinarbeiten. Also das ist ja nicht, weil wir gern reich werden wollen. Keine Hebamme wird reich, das wissen wir. Ich eigentlich nicht. Ich muss mein Geld mit Social Media verdienen, damit meine Praxis bestehen bleibt. Also so ist es, ne? Anders nicht. Das kann man gar nicht schön reden.
Mhm. Ja. Das heißt, aber eigentlich ist es ja auch wirklich, also wir laufen da ja in eine Situation, die gar nicht sein kann, oder? Also weil das, worauf wir zulaufen, ist ja eigentlich dann eine Unterversorgung der Frauen und dass die dann darunter leiden.
Ne? Ja. Auf jeden Fall. Also leider laufen wir da in großen Schritten drauf zu,
ja.
Weil wir jetzt schon einfach, ich habe noch eine meiner guten Freundinnen ist im Kreißsaal und buckeln richtig, ne? Die haben richtig zu tun, es ist immer jemand krank, weil die erschöpft sind oder ne, es sind auch viele einfach dann gegangen, natürlich aus Panik, ne, vor den neuen Verträgen haben ganz viele noch gekündigt, die wurden dann dienstverpflichtet und so. Also wirklich nicht so schön, was da gerade in den Kreißsälen los ist. Und für die Frauen dort das natürlich immer weniger Betreuung. Und dann steigt natürlich auch das Risiko für eine Pathologie, also für Dinge, die vielleicht zu spät erkannt werden sollen. Ne? Haben wir gestern noch telefoniert mit einer Kollegin, die sagte, ja, ich kann dir sagen, warum das so scheiße gelaufen ist, weil da niemand daneben saß. Ne?
Siehst du eine potenzielle Lösung, also sowohl vielleicht etwas, was wirklich irgendwie schon kommt am Horizont, als auch vielleicht eine Wunschlösung von dir? Also gibt es sowas, wo du sagst, das würde zumindest die grundlegendsten Probleme lösen?
Ja, ich glaube, also tatsächlich ist es ja seit mindestens 12, 13 Jahren ist das Thema und es interessiert halt irgendwie keinen leider. Ne? Ich glaube, also auch, ich meine, klar, wenn ich das zum Beispiel poste bei Instagram, dass es gerade schwierig ist, wieder schwerer noch als vorher, dann kommt natürlich, ja, was können wir tun? Und dann denke ich so, ja, wir sind so müde, die Hebammen sind so müde, weil unser Beruf schon hart genug ist. Wir arbeiten rund um die Uhr für euch da draußen. Aber das Problem ist, dass es immer nur die Familien interessiert, die gerade betroffen sind. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Das ist so, die jungen Mädels, die denken noch nicht, ich brauche bald eine Hebamme. Und die Leute, die über das Alter hinaus sind, denken auch nicht mehr an uns Hebammen. Ne? Wir sind so müde zu sagen, oh ja, uns geht so schlecht. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt gerade leider wirklich der Punkt, wo viele Kolleginnen kapitulieren. Ich habe sehr viele Kolleginnen, die ihre Praxen aufgegeben haben, die in andere Berufe gegangen sind. Wir haben keine Idee mehr, weil uns keiner hört, schon so lange nicht. Ne? Also jetzt zum 1.11. war natürlich der Paukenschlag, aber es läuft ja schon seit Jahren schlecht. Also guck mal, wenn du dir, warte, sind da 38 Euro für einen Hausbesuch, ne? Dann habe ich die Mutter, das Kind, ich habe über die Familie ein Auge, ich rede Psychosomatik, ich gucke mir an, was passiert hier, wie geht es dem Kind, wie geht es der Mutter. Ich habe so viele Patienten, sag ich mal, und so viele Dinge, die ich mache in dieser Stunde, die ich in der Regel im Hausbesuch bin, da für 38 Euro kommt der Schlüsseldienst nicht mal mehr und macht mir die Türe auf. Also das ist ja auch ein Handwerker. Der zeigt mir ja einen Vogel, wenn ich sage, ja, ich zahle ihm jetzt 38 Euro, kommen Sie bitte mir helfen. Und dann am liebsten noch Sonntagabend. Ne? Also wisst ihr, da irgendwas ist ja grundlegend falsch und ich glaube, wir haben gar keine Wünsche mehr. Also ich würde mir einfach wünschen, dass die Hebammen in den Kliniken besser bezahlt werden, weil die wirklich einen Knochenjob haben und so viel Verantwortung tragen für Mutter und Kind und dass irgendwie vielleicht die Haftpflichtversicherung ein bisschen, also nicht ständig weiter steigt. Ne?
Und du meintest gerade ja auch, es denkt quasi niemand an euch, beziehungsweise es denken immer nur die Familien an euch, die gerade eine Hebamme brauchen. Gibt es denn da eine Möglichkeit jetzt für alle, die auch zuhören, Hebammen zu unterstützen? Oder ist es letztendlich wirklich das politische System, was ich ändern müsste?
Ja, also ich glaube, also, da ist meine Kollegin Sissi immer besser informiert, noch sowas in der Politik, was man noch machen kann. Die ist da ja auch immer sehr engagiert, finde ich auch ganz toll. Also klar, es gibt immer wieder Petitionen. Man kann sich, wenn man keine Hebamme findet, die Mühe machen. Und das ist eben das Problem, ne? Sich die Mühe zu machen, sich auch wirklich bei der Krankenkasse zu melden. Aber ich habe das Gefühl, die schreiben uns dann an und denke immer so, hä? Also als ob ich jetzt noch jemanden nehme, der 25. Woche ist. Ich bin bumsvoll bis Oktober, Mitte Oktober. Ne? Also wie sollen wir das schaffen? Ne? Und ich habe das Gefühl, das verpufft so. Also auch Petitionen und Co. haben wir ja alles schon jahrelang hinter uns. Ich glaube, dass es muss einfach wieder in neue Verhandlungen gehen. Ne? So, aber wir haben ja gesehen, was daraus geworden ist zum 1.11. Deswegen sind wir, glaube ich, ja leider sehr planlos auch, was man noch machen kann. Ne? Und ich glaube, so die, wie soll ich sagen, die letzte Reaktion, die halt viele Hebammen gezeigt haben, kann ich total verstehen. Ne? Dass sie einfach sagen, okay, dann geht's nicht mehr. Dann kann ich keine Muttis mehr annehmen, ne? Und nicht mehr Hebamme sein. Also ich kann euch da gar keine Lösung präsentieren. Das ist wirklich eine politische Frage, zu sehen, wie hoch der Druck ist und wie hoch die Not auch ist. Ne? Dass man finanziell so einfach nicht überleben kann.
Ja, total. Es gab da ja auch diesen bezeichnenden Fernsehauftritt von Friedrich Merz letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo er genau in so einer Bürgerfragerunde da war und er noch nie von diesem Problem gehört hatte. Also es ist bezeichnet.
Das war, ja, das war tatsächlich eine Freundin von mir, mit der habe ich früher im Kasser gearbeitet. Die Kerstin, die das bekennt. Ich war so, oh ja, okay. Also es ist einfach lächerlich. Ich kann den auch nicht ernst nehmen. Ich finde es wirklich lächerlich, dass der sagt, ja, das ist mir neu.
Ja, und dann,
also wer soll ihm das dann abkaufen? Ja, da würde er jetzt gerne hingucken.
Aber es gäbe ja auch zuständige Ministerien und so, die da eigentlich auch ein Auge drauf haben müssten. Aber ja, total. Kommen wir noch mal ein bisschen einmal zurück zu deinen Aufgaben als Hebamme. Du meintest schon, du verdienst ja parallel noch Geld mit Instagram. Das heißt, du begleitest auch weniger Geburten im Schnitt. Wie viel begleitet man denn normalerweise so als im Schnitt? Wie viele Geburten als?
Also Geburten mache ich jetzt im Moment wegen meinen Kindern nicht. Ne? Ich habe früher, also ich kann immer so sagen, jede Hebamme arbeitet ein bisschen anders. Ne? Die eine macht ja mehr Kurse, die andere macht mehr Klinik. Und jeder, das ist halt das Schöne auch eigentlich für Working Moms, dass man sich das ein bisschen einteilen kann. Und die, dann gibt es wieder Kolleginnen, die auch Rufbereitschaft machen und so weiter. Das mache ich jetzt gerade, solange meine Kids noch so klein sind, nicht. Aber ne, bald wieder hoffentlich. Aber es ist so, als ich noch nicht Mama war, habe ich 8 Frauen jeden Monat gehabt. Das ist schon viel. Ne? Die habe ich dann auch von Vorsorge, Geburt, Wochenbett betreut und habe auch wirklich nur einmal im Jahr 4 Wochen Pause gemacht. Das heißt, ich habe durchgearbeitet, inklusive Rufdienst. Das machen andere Kolleginnen häufig besser, wenn die so ein Team haben, ein geburtshilfliches Team, hat man halt planmäßig auch mal ein Wochenende frei. Und das finde ich auch super wichtig, weil du musst auch einfach mal kurz ein das Handy ausmachen dürfen. Also das ist wirklich ganz individuell, da arbeiten viele Kolleginnen anders. Im Moment schaffe ich tatsächlich nur 2 bis 3 Familien plus alles, was akut ist. Also ich bin halt sehr gut ausgebildet in verschiedenen Richtungen. Also weil ich jetzt ja auch schon 20 Jahre arbeite, mache ich ganz viel Stillberatung parallel. Ich mache notfallmäßig Milchstau, wenn andere Kollegen nicht weiter wissen. Ich habe halt meine Praxis noch, habe auch ganz viele Kurse, ne, weil ich dachte, okay, irgendwie müssen wir die Muttis ja auch denen einen Ort bieten, wo sie dann ihre Fragen auch lassen können. Das mache ich in meinen Krabbelkursen immer. Ich bin jetzt nicht der super Krabbelprofi, aber wir haben halt gedacht, wir schaffen da so eine Stunde jede Woche für die Eltern. Und davon habe ich jetzt 3. Meine Kolleginnen machen auch noch viele Kurse, dass wir denen da eben die Möglichkeit geben, ihre Fragen zur Beikost und Schlaf und so weiter dann in der Gruppe zu stellen. Das klappt auch gut. Also das ist quasi noch mein anderes Standbein und dann halt eben Social Media. Genau, aber das ist echt nicht viel. Ne? Damit wirst du halt auch nicht, ja, kann ich den Frauen auch nicht mehr viel helfen. Ne? Und darum haben wir halt dann ja gedacht, okay, Social Media hat scheinbar den Bedarf. Und darum ist mir wichtig, dass wir da einen Ort schaffen. Und da sind ja auch viele Mamas, die das in Anspruch nehmen, dass sie sagen, ich hole mir da meine Infos von einer Fachfrau.
Und das ist jetzt schon mehrmals angedeutet, so wirklich Planbarkeit gibt es in deinem Beruf eigentlich nicht, oder? Nee, man ist da quasi in so einer Dauerbereitschaft. Okay, Wahnsinn.
Also das muss man natürlich nicht. Das ist die Art und Weise, wie ich das arbeiten möchte. Ich möchte für meine Frauen da sein, weil ich weiß, dass die dann große Not haben. Wenn es dunkel wird, denken die nach und dann haben sie Panik. Es ist nun mal so, dass ich natürlich abfangen kann, was die normalen Sprechzeiten der Ärzte nicht schaffen. Und das versuche ich, so gut es geht, eben zu schaffen. Das müssen die Kolleginnen aber draußen natürlich nicht so machen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man mit der Zeit schon auch Routine und Erfahrung sammelt, was jetzt vor allem die Geburten angeht. Und gleichzeitig ist ja eine Geburt ein sehr intimer und einmaliger Moment. Und viele Eltern sagen, dass die Geburt ihres Kindes einer der prägendsten Momente ihres Lebens war. Und du hast es früher ja regelmäßig erlebt, so eine Geburt. Deswegen würdest du sagen, dass man sich daran gewöhnen kann? Oder ist jede
aufgeregt? Ja, man ist routinierter mit der Zeit. Ne? Wenn ich mir überlege, meine erste Geburt, mein Gott, also das ist ja Adrenalin pur, ne? Und man freut sich einfach so sehr. Aber man ist schon routiniert, weil man einfach, das ist ja jetzt auch, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man halt Gott sei Dank nicht. Ne? Und das ist so, das ist so in Leib und Seele übergegangen, egal ob es Herztöne sind, CTG-Geräusche und so. Das ist ja so drin und das stresst einen dann auch nicht mehr so, ne? Aber ja, jede Geburt ist toll und es ist auch immer noch faszinierend, finde ich, wenn wir eine Vorsorge machen und denken, oh Gott, jetzt sind wir eigentlich schon zu dritt, ne? Jetzt ist das schon so ein fertiger Mensch im Bauch und so. Nee, ich hoffe, das bleibt. Also ich sage immer, wenn das nicht mehr ist, dann, dass ich mich daran freuen kann, dann bin ich vielleicht reif für die Rente oder so. Ist schon besonders. Aber klar ist man einfach ganz routiniert, ne?
Ja.
Es stresst einen nicht mehr so sehr, weil es halt ein Handwerk und je mehr du das gemacht hast, umso mehr ist es in dir so, ne?
Ich stelle es mir auch absolut nicht leicht vor, so eine Geburt. Deswegen, in welchen Situationen bist du denn deinem Berufsalltag emotional vielleicht an deine Grenzen gekommen bisher?
Ja, also ich glaube schon, das Schlimmste ist, wenn man selber Kinder reanimiert. So, also das sind 2, 3 Geburten, die ich wirklich noch im Kopf habe, wo ich noch genau weiß, aber in der Situation funktionierst du halt nur, ne? Wie soll ich sagen, das beruhigt mich dann am Ende auch wieder, weil man denkt, nee, du hast es schon auch richtig gemacht. Also man wartet natürlich, man bereitet sich immer auf den Ernstfall vor. Und wenn das dann so ist, dann denkst du dann im Nachhinein so, fuck, okay, es hat doch, also du hast dann funktioniert, ne? Es hat alles richtig geklappt, jeder Handgriff sitzt oder auch schwere Schulterdystokien, die man nicht viele hat. Aber die ich hatte, die vergisst du nicht. Ne? Und da geht einem schon der Arsch auf Grundeis. Ne? Also das ist ein Hormonkick, der einen komplett fertig macht. Also du bist danach einfach fix und alle.
Und das sind so wahrscheinlich auch Momente, die dich bis heute irgendwo begleiten, oder?
Ja, sehr. Also das sind natürlich auch die schönen Momente, aber es sind eher Sachen, die einen emotional berührt haben, wie eben auch so Trauerbegleitung oder wenn reife Kinder leider Sternchen geworden sind und man dann auch irgendwie Trauerfeier und Co. irgendwie miterlebt, das nimmt einen total mit und die vergesse ich auch nie. Die Familien vergessen uns auch nicht, ne? Also ich kriege von denen immer noch Post jedes Jahr und so. Und das ist natürlich, da hat man immer noch Pipi in den Augen, ne? Weil man das noch genau weiß, wie das war. Also klar, die schönen Geburten sind auch toll, aber also mehr mitnehmen, so im Gedächtnis hat man natürlich dann so Sachen, die einen auch sehr bewegt haben, ne?
Mhm, absolut. Wir haben ja in unserer Folge jetzt bisher vor allem über die Probleme auch des Jobs geredet. Aber gleichzeitig sagen auch 83% der Hebammen, dass sie ihren Beruf gerne ausüben. Und auch bei dir klingt das so, dass du das total gerne machst. Deswegen nochmal die Frage an dich, wieso würdest du denn deinen Job weiterempfehlen?
Meine Schwester ist bei der Polizei und die liebt ihren Job auch. Die ist da auch richtig, ne? Aber das könnte ich nicht. Also wir kriegen ja viel mehr zurück. Wie soll ich das sagen? Es klingt so schmalzig, ne? Weißt du, was ich meine? Also so, das ist ja so eine Dankbarkeit und die Familien vergessen einen einfach auch nicht, ne? So, und manchmal tue ich gar nicht viel und dann, keine Ahnung, wird man irgendwie erwähnt und oder irgendwie kriegt liebe Karten und so. Und man denkt so, ach, ich habe doch gar nicht viel gemacht. So, ich war ja einfach nur da, ne? Das ist schon schön. Also ich würde auch, wie gesagt, wenn meine Kinder sagen, Mama, ich möchte Hebamme werden, sage ich ja, go for it, mach das. Das ist der schönste Beruf, den du kriegen kannst. Du musst halt das nur, man braucht im Grunde noch nur jemanden, der einem irgendwie, wie soll ich sagen, den Rücken stärkt, was die Finanzen angeht. Also entweder muss man reich heiraten, was ich... Nein, das ist Spaß, aber oder man muss irgendwie sich ein gutes Konzept überlegen, ne? Inklusive Akupunktur oder Zusatzleistung, IGEL-Leistung, Kurse, Social Media. Irgendwie muss man es schaffen, mehrere Standbeine zu haben, leider. Glaube ich. Ich glaube, dass es auf Dauer jetzt so in absehbarer Zeit nicht anders wird. Aber ich würde immer, immer, immer wieder diesen Weg gehen. Immer. Und Geburtshilfe ist halt geil, ne? Also wenn du zum Dienst fährst, dann denkst du auch, wie geil das ist, dass ich jetzt vielleicht Geburten machen darf. Also das ist doch totaler Wahnsinn, wie schön ist das? Und ich finde, es ist auch eine große Ehre, dass wir auch Trauer mit begleiten dürfen. Ja, ich sehe das als sehr große Ehre an, dass wir das machen dürfen. Und vor allen Dingen, ich freue mich einfach auch viel mehr über liebe Karten. Das klingt wirklich doof, aber das ist ja, wenn eine Frau mir schreibt, was ihr geholfen hat und was ihr gut getan hat oder so Momente aufschreibt, die sie schön findet, ne? Da werde ich selber schon ganz emotional, dann habe ich da ja viel mehr von, als von einer Packung Pralinen oder einem Gutschein, ne? So.
Ja, und wie bist du damals Hebamme geworden? Also
das ist auch sehr kitschig. ich war wohl eine sehr schwere Geburt. Ich bin das dritte Kind und war so ein dicker Brummer. Ich habe 5 Kilo gewogen.
Wow.
Also wer das da irgendwie verkackt hat, weiß ich auch nicht, meine arme Mama. Und ich war eine ganz schlimme Schulterdystokie. Ich bin sehr schlimm stecken geblieben mit Bruch und so weiter. Das war nicht so schön. Und das haben sie mir wirklich auch immer erzählt. Und ich komme aus einem kleinen Ort quasi, wo jeder die Hebamme kannte. Die hieß Maike tatsächlich. Und ich habe ihren Namen bekommen damals. Und die habe ich immer wieder gesehen. Und ich kann mich noch so gut an sie erinnern. Sie ist leider schon gestorben. Aber die fand ich so toll. Die hatte so einen grauen Lockenkopf und so einen spitzen Tüten-BH. Ich werde die nie vergessen. Und immer so weiße T-Shirts drüber. Dann stand ich immer bei ihr und dachte, ach, die ist so toll. Ich möchte so werden wie die Maike. Und ich fand auch schön, dass jeder sie kannte und jeder eine Beziehung zu ihr hatte. Das war irgendwie so toll. Ich habe natürlich nicht verstanden, was eine Hebamme macht. Aber ich habe immer gesagt, ich will auch eine Hebamme werden wie die Maike. Und dann habe ich, irgendwie war das so eingebrannt. Und dann habe ich noch mal ganz kurz irgendwie, habe ich ganz viele Praktikas im Krankenhaus gemacht und fand das immer alles spannend. Ich fand es alles toll, auch nicht eklig oder so. Habe dann gedacht, aber so Pathologie finde ich auch spannend. Also ganz andere Richtung. Und dann weiß ich aber, dass ich mein Praktikum nicht machen durfte, weil ich erst 16 war. Ich durfte nicht in die Pathologie. Genau, haben meine Eltern sich dagegen entschieden und dachte ich, ja gut, dann werde ich halt Hebamme. Und ja, da war das echt ein harter Drill, ne? Also die haben uns schon gut angenommen, ne? Wir haben da noch die Kreißsaalbetten mit der Zahnbürste geputzt. Also es war schon richtig scheiße. Und wir haben viele, viele Tränen vergossen. Es war ein harter Weg. Aber die Geburten und die Hebammen draußen in den Kliniken, die uns begleitet haben, die haben das echt wieder so rausgeholt, ne? Und das war gut, da durchzuhalten.
Ja.
Ja, aber es war schon ein harter Weg, muss man sagen. Genau, und dann darfst du halt nicht stagnieren. Du darfst halt nicht denken, hey, ich habe jetzt mein Studium geschafft und das war's jetzt. So, du musst schon gucken, wie du weitermachst, ne? Und Zusatzausbildung machen und weitere Fortbildung machen und neugierig bleiben irgendwie, ne? Ich glaube, dass die Mädels sich angesprochen fühlen. Ich glaube, man fühlt das einfach.
Ich glaube auch, ja, total. Gibt es denn irgendwie Möglichkeiten, Praktika zu machen? Oder ich glaube, es gibt mittlerweile auch ein Studium, Ausbildung.
Genau, keine Ausbildung mehr, ne? Das war bei uns echt noch ein bisschen anders. Also ich finde, es ist echt schwieriger geworden. Ich habe so gerne Schülerinnen und Studentinnen, also beziehungsweise jetzt, ne, mitgenommen. Leider ist das auch, oh Wunder, ein bisschen komplizierter geworden als vorher noch. Also man braucht jetzt leider eine extra Ausbildung, einen Praxisanleiter, was ja Sinn macht, verstehe ich. Aber ich mache es natürlich so den Kolleginnen schwerer und wir können keine Schülerin einfach mal so mitnehmen. Ne? Was ich jetzt schon mal mache, ich habe jetzt eine von meinen Kindern, die ich auch mit auf die Welt gebracht habe, die macht jetzt ein Schülerpraktikum bei mir, was natürlich total schön ist. Die kommt jetzt mal mit. Genau, also so für die, was ist das dann, Realschule und so, das geht schon. Aber diese richtigen Anerkennungspraktikas und so, das ist alles sehr kompliziert geworden. Und da müsste man eigentlich sich eine Kollegin suchen oder auch die Praktikas, die man während des Studiums machen muss. Das müssen Kolleginnen machen, die einen Praxisanleiterschein haben. Und da muss man sich tatsächlich dann, weil wir ja so wenig sind, eben auch schnell auf die Suche begeben. Das heißt, wir machen es auch den Studentinnen natürlich nicht unbedingt einfacher. Ne?
Ja. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit so einige in meinem Umfeld gehört, die irgendwie jetzt gerade ein Studium begonnen haben oder Interesse haben. Also es ist auf jeden Fall, ich merke da so ein totales Interesse für. Ja, total. Vielen, vielen Dank, Maike, schon mal für die Einblicke bis hierhin. Das war wirklich, ich glaube, wir haben da ein sehr umfassendes Bild einmal gezeichnet, wie schön der Hebammenberuf ist und gleichzeitig welche Herausforderungen es gibt. Wir haben jetzt zum Schluss auch immer noch drei sehr ähnliche Fragen. Und deswegen die erste Frage an dich. Du hast jetzt schon mehrmals angedeutet, du bist auch auf Instagram aktiv. Man kann dir da auch folgen. Du hilfst da auch weiter. Sag nochmal, wo kann man dir genau folgen? Wie hilfst du? Und wo kann man dich erreichen? Und vielleicht auch für wen, wer könnte dich vielleicht sogar als Hebamme anfragen?
Also Hebamme anfragen bitte immer quasi, wir sagen immer aus Spaß, ihr müsst erst uns Bescheid sagen, bevor ihr allen anderen Bescheid sagt. Und bitte, bitte, ich weiß, auch das wird immer heiß diskutiert, die meisten Mütter warten, gerade wenn sie vielleicht auch schon mal ein Baby es nicht geschafft hat, ne, weiterzuwachsen, dann haben sie manchmal so eine Scheu und warten zu lange. Also 12. Woche bei mir anzufragen, sorry, Katastrophe, geht nicht mehr, ne, kann ich einfach nicht schaffen. Die Mamas melden sich wirklich, sobald sie das Gefühl haben, da ist was positiv getestet. Und ich finde das auch wichtig, sucht euch früh eure Hebammen, weil wir können auch begleiten, wenn es nicht klappt. Ne? Also auch da sind wir ja an eurer Seite und das passiert natürlich leider mal. Aber da können wir gut helfen und an eurer Seite sein. Ihr findet mich online unter Hebamme Maike Kampen. Da kann man sich, also das einfach alles nach Themen sortiert in Realform und genau, ein bisschen was von mir privat teilen wir auch, also von meinem Mama-Alltag, das ist nicht immer ganz so viel, ich schaffe es nicht wie so ein Social-Media-Profi, die Eltern immer komplett mitzunehmen, von morgens bis abends, aber das, was spannend ist und was relevant ist, teile ich und genau, manchmal gibt es dann auch Tipps und wir versuchen jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Zwillings-Content zu schaffen, weil das immer angefragt wird. Irgendwie ist dafür so wenig Zeit, weil wir so viele Themen haben. Aber genau, da kann man sich einfach, ja, kann man folgen und dann das sich raussuchen, was man gerade braucht. Genau.
Und was ist dein abschließender Ratschlag für alle, die jetzt auch überlegen, selber Hebamme zu werden?
Boah, machen. Ich würde es einfach machen. Es ist schon geil und so vielfältig, ne? Weil, also ich habe mich ja jetzt in den letzten 20 Jahren, habe ich schon so viele Sachen verändern können an meiner Arbeit und man hat so viele Möglichkeiten, die sich da zu verwirklichen, sei es selbstständig oder einfach im Kreissaal zu sagen, hey, ich bin hier und mache irgendwie hier Praxisanleiter und habe Bock auf die Lehre später vielleicht auch. Ne? Also es gibt so viele coole Wege, das dann so für sich zu gestalten und auch für Mamas ist es natürlich, wie gesagt, finanziell ist es eine harte Nummer, aber man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, sein Berufsleben auch immer wieder umzugestalten.
Schön. Und wir haben jetzt ja über viele Herausforderungen gesprochen, aber wir wollen unseren Podcast hier immer gerne so positiv wie möglich beenden. Und deswegen die abschließende Frage, die wir immer einstellen. Was sind so Momente in deinem Joballtag, die dir Hoffnung geben, die dir ein bisschen gute Stimmung in den Tag bringen? Was sind so die Good News, die du so mitnimmst?
Oh, also für mich ist immer schon, wenn ich aus einem Hausbesuch komme und wir was lösen konnten oder so, da freue ich mich. Oder ich freue mich auch über, wenn Baby gut zugenommen hat und wir da mitgefiebert haben und so. Also wir haben ja so viele schöne kleine Momente am Tag. Und ich glaube, das ist wirklich auch wieder mal schmalzig, ne? Aber dass uns das natürlich auch nährt. Davon kann niemand leben. Aber das füllt das Herz und das macht einfach Freude. Also wenn mich was stresst, ist es nicht meine Arbeit an sich, sondern das Drumherum höchstens, ne? Und die Logistik oder so. Aber genau, also so die kleinen Erfolge zu feiern und das ist einfach total schön. Oder wenn eine Mama an sich glaubt und wir das irgendwie hinkriegen und ja, das ist toll.